Wir sind in New York im Hauptquartier der Vereinten Nationen an der First Avenue in dem Saal, in dem sich die Generalversammlung der Vereinten Nationen trifft. Und wir treffen heute die frühere Außenministerin Annalena Baerbock zum Interview, die inzwischen Präsidentin der Vollversammlung der UN ist. Frau Baerbock, herzlich willkommen.
Hallo. Hallo, schönen guten Tag.
Frau Baerbock, sagen Sie, Sie haben mal gesagt in den Potsdamer Neuesten Nachrichten, dass Sie am Wochenende beim Familienfrühstück fürs Brötchenholen zuständig sind. Wie ist das hier? Haben Sie schon welche gefunden?
Jein, muss man natürlich sagen. Und wie manche hier mitbekommen haben, hier sind es eher Bagel. Ich weiß, dass das ein bisschen Diskussion ausgelöst hat, aber manche Dinge, die muss man, glaube ich, auch ein bisschen mit Humor nehmen. Und ich versuche weiterhin zumindest am Wochenende zu joggen und dabei auch das Frühstück mitzubringen.
Schaffen Sie noch 100 Kilometer im Monat?
Zum Glück hat der September erst angefangen. Aber ich hatte ja Juli und August auch ein bisschen frei und da habe ich es endlich mal wieder geschafft.
Und haben Sie schon ein paar Tipps für deutsche Touristen, was man hier angucken sollte oder unbedingt machen muss?
Also ich war ja vorher logischerweise beruflich, ich glaube irgendwie 11, 12, 13 Mal da. Und da sind wir mal so reingerauscht und wieder rausgefahren. Und das, was jetzt hier wirklich in den ersten Tagen schön war, vor allen Dingen dann am Sonntag, hier gibt es Leihfahrräder, die sich auszuleihen und ja einfach mal so querbeet durch New York zu fahren. Und ich habe da entdeckt, dass zwischen diesen ganzen hohen Wolkenkratzern wahnsinnig viele öffentliche Orte sind. Also das wissen natürlich andere, mir ist das vorher nie so aufgefallen. Und dann stehen einfach mal so zwischen Wolkenkratzern Stühle rum, Spielplatz gebaut, Springbrunnen, weil hier die Immobilien-Eigentümer verpflichtet sind, diese Orte zu bauen. Und das finde ich irgendwie toll. Also man hat immer so Ruheoasen. Und ich habe immer gedacht, ey, in Berlin würden doch über Nacht die ganzen Stühle weg sein.
Sonja, es gab schon vor Ihrem Amtsantritt viel Kritik, weil ursprünglich war Diplomatin Helga Schmidt für diesen Job ausgewählt. Wie sieht das eigentlich aus? Haben Sie sich bei ihr mal entschuldigt?
Wie es so oft ist, ist die Story, die dann in der Öffentlichkeit ist, immer ein bisschen eine andere, als die sie eigentlich gewesen ist. Und ursprünglich sollte eigentlich ja jetzt im September in Deutschland die Bundestagswahl sein. Und zeitgleich wurde ich jetzt ja hier gerade im September als Präsidentin eingeschworen. Und als wir vor einem Jahr, als Deutschland dann sagen mussten, wer ist unsere Kandidatin, war ausgeschlossen, dass ein Regierungsmitglied dafür in Frage kommt. Durch die Neuwahl hatte sich dann alles geändert und deswegen hat sich dann auch die Besetzung dieser Position zwischen der alten und der neuen Bundesregierung geändert. Und natürlich habe ich darüber auch intensiv, wie ich das mehrfach gesagt habe, dann im Austausch mit Helga Schmidt gestanden. Und damit haben wir dann auch an die Tradition der Vorgänger angeknüpft, weil mein Vorgänger zum Beispiel war Premierminister seines Landes davor, waren es viele Staats- und Regierungschefs oder Außenminister und diese Tradition haben wir dann fortgesetzt.
Und warum wollten Sie ausgerechnet diesen Job?
Ich habe eine Leidenschaft für Außenpolitik, nicht nur als Außenministerin, sondern vorher auch schon gehabt für internationale Beziehungen. Und in der heutigen Zeit, das habe ich in den letzten 3 Jahren ja dann hautnah miterlebt, ist dieses internationale System massiv unter Druck. Die Vereinten Nationen sind politisch unter Druck, finanziell unter Druck. Und zugleich feiern wir eigentlich 80 Jahre Geburtstag der Vereinten Nationen, wissen, wie wichtig es war für den Weltfrieden, dass vor 80 Jahren alle die Kraft gefunden haben, zu sagen, hey, wir überwinden unsere Differenzen, wir kommen zusammen. Und daran mitzuwirken jetzt, dass die Vereinten Nationen nicht zerbrechen, sondern dass wir sie reformieren, dass wir sie für die Zukunft fit machen und damit aus meiner Sicht unsere Lebensversicherung als Deutsche auch schützen, nämlich das internationale Recht. Das finde ich eine wahnsinnig unglaublich herausfordernde einerseits, aber auch schöne Aufgabe.
Und wie wollen Sie das schaffen in einem Jahr, dass man die UN wieder ernst nimmt und dass man sie wieder sieht wie früher? Klappt das mit den Instagram-Videos, die Sie jetzt zum Beispiel kürzlich aufgenommen haben? Weil da war es ja zum Beispiel, da gab es viel Kritik für die Art und Weise, wie Sie sich inszenieren.
Also vielleicht zu Instagram an der zweiten Stelle erstmal natürlich, definitiv macht das niemand alleine, sondern es gibt einen riesen Reformvorschlag vom Generalsekretär. Also das ist ja der starke Mann der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, der seit Jahren die Vereinten Nationen leitet. Und diese Reformvorschläge müssen jetzt von den Mitgliedstaaten umgesetzt. Ich bin nur 12 Monate im Amt. In 12 Monaten, da fängt man gerade an, dann hört man wieder auf, kann man Dinge ohnehin nur im Team machen. Und deswegen ist auch das Motto meiner Präsidentschaft Better Together. Also gemeinsam können wir Dinge wirklich besser machen. Und diese Reformpläne zu unterstützen, die Mehrheit der Mitgliedstaaten in die Diskussion einzubeziehen, dann zu schauen, wie können wir vorankommen. Der nächste Generalsekretär, also der Nachfolger von Guterres, muss gewählt werden. Auch das wird meine Aufgabe sein. Und somit bin ich ein Puzzlestück von vielen hier bei den Vereinten Nationen. Und der zweite Teil der Frage, den Sie ja hatten, also es gab sehr unterschiedliche Reaktionen. Ich selber habe natürlich selbst beim Filmen spunzeln müssen, weil ein bisschen Selbstironie gehört ja zu solchen Videos auch immer dazu. Aber ich glaube, in Zeiten von Social Media, wo wir alle erleben, nicht nur als Politiker, sondern auch als Eltern, dass wir manchmal unsere Kinder, Jugendlichen gar nicht mehr erreichen, weil die auf Social Media ganz anders kommunizieren. Da hat niemand hier meine Rede aus der Vollversammlung, die ich hier gehalten habe, angeschaut. Nicht nur Jugendliche, nicht wahrscheinlich auch kaum ein deutscher Erwachsener. Und wenn es jetzt in Deutschland die Debatte gibt, sollen wir weiter deutsche Steuergelder für die Vereinten Nationen zahlen und die Leute sagen, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, dann haben die Vereinten Nationen wirklich ein schlechtes Standing. Und daher war mein Credo als Außenministerin, man muss die Kanäle, wo Menschen aktiv sind und nicht alle lesen die FAZ oder die Bild-Zeitung, sondern junge Menschen schauen Social Media. Wenn man die erreichen will, dann braucht man auch Formate, um dort hinzukommen. Das sind jetzt nicht nur meine Lieblingsformate, aber Aufmerksamkeit zu erreichen, erzeugen, dass die Vereinten Nationen gerade wichtig sind, das versuche ich auch auf Social Media.
Okay. Und es gab noch einen anderen Vorwurf, als Sie gewählt wurden. Da gab es das russische Sperrmanöver, wir erinnern uns dran. Und es gab den Vorwurf, dass Sie viel zu stark polarisiert hätten als Ministerin, als dass Sie jetzt alle 193 Länder der Vereinten Nationen vertreten könnten. Wie sehen Sie das? Haben Sie zu stark polarisiert als Ministerin?
Also man hat natürlich in seinen Jobs immer unterschiedliche Rollen. Nehmen wir mal an, man ist Fußballprofi, da spielt man für den Verein, dann wechselt man zum anderen, dann ist man natürlich für den anderen Verein unterwegs. Und als Außenministerin habe ich meinen Amtseid auf das deutsche Grundgesetz, auf unsere Verfassung geschworen, dem Wohle den deutschen Volke zu dienen und damit für deutsche Interessen und deutsche Werte einzustehen. Und da war zum Beispiel die Frage Sicherheit von Frieden, von Freiheit, von Wohlstand in Europa für mich allerwichtigste Aufgabe. Jetzt in einer Demokratie ist das so, bin ich nicht mehr deutsche Außenministerin. Jetzt bin ich Präsidentin der Generalversammlung. Jetzt habe ich hier mein Eid auf die Charta der Vereinten Nationen geschworen und hier geschworen, allen 193 Staaten zu dienen, deren Stimme zu sein. Deswegen mit allen natürlich im Gespräch zu sein, die hier sind, so unterschiedlich sie sind. Aber auch den Eid auf die Charta geschworen. Und das ist das Schöne, die hat das gleiche Element wie unsere deutsche Verfassung, nämlich der Schutz des Friedens. Von Menschenrechten, das ist das oberste Gebot und deswegen gibt es da auch eine gewisse Kontinuität. Und natürlich sind nicht immer alle gleich glücklich. Das war im alten Job so und das ist wahrscheinlich auch im neuen Job so.
Jetzt werden im Plenum auch immer wieder die schlimmsten Schurken der Welt sprechen. Wie gehen Sie damit um?
Ich erteile das Wort und ich erteile natürlich allen, das habe ich auch in meiner Antrittsrede deutlich gemacht, dass meine Tür offen steht für alle, weil ich bin die Präsidentin aller 193 Staaten. Und deswegen werde ich natürlich alle aufrufen. Ich hatte auch schon die erste Sitzung. Das nennt sich Generalkomitee. Das ist sehr langweilig und trocken. Viele, viele Tagesordnungspunkte. Da gab es auch eine Diskussion darüber, zum Beispiel, ob das Thema Ukraine überhaupt politisch behandelt wird. Darüber gab es eine Abstimmung. Da gab es unterschiedliche Positionen von den unterschiedlichen Ländern. Und natürlich habe ich die dann alle sprechen lassen. Und wir haben das alle gehört. Und dann gibt es eine Abstimmung. Und da sieht man auch, nicht alles ist hier einstimmig. Sondern die Präsidentin leitet diese Abstimmung und dann waren 19 dafür, das war eine kleine Abstimmung, einer dagegen und 5 haben sich enthalten.
Aber wie wird das dann sein für Sie? Weil Sie sind ja sonst jemand gewesen, der da sehr klar Position bezogen hat und sich auch dagegen ausgesprochen hat, das geht jetzt in der neuen Rolle nicht mehr. Haben Sie sich dazu Gedanken gemacht oder wie sich das anfühlt?
Auch zuvor, auch da ist es wieder so ein bisschen, was sieht man öffentlich und was ist anders. Bestand Diplomatie als Außenministerin immer darin, die leisen Töne, die lauten Töne spielen zu können, sich in neue Situationen neu reinzufinden. Wenn ich mit jemandem im Gespräch bin als Außenministerin, die genauso tickt wie ich, die vielleicht auch noch eine Frau ist, die gleiche Lebenserfahrung, dann redet man natürlich ganz anders, als wenn man mit jemandem spricht, der aus einer ganz anderen Region kommt, der ganz andere Herausforderungen hat. Deswegen habe ich zum Beispiel Klimaaußenpolitik ins Auswärtige Amt damals geholt, weil die allermeisten Staaten gerade in Afrika oder des sogenannten globalen Südens, deren größte Sicherheitsfrage war nicht die Frage des Friedens in Europa, sondern der Klimawandel, weil der im wahrsten Sinne des Wortes ihre Existenzen zerstört hat. Das heißt, dann habe ich in solchen Gesprächen stärker über Klimaaußenpolitik geredet. Und so ist es jetzt hier. Hier habe ich eine neue Rolle. Dann stellt man sich neu drauf ein und dann benutzt man seine anderen diplomatischen, auf Englisch, Tools-Fähigkeiten. Das heißt, gerade in geschlossenen Räumen, unterschiedliche Akteure zusammenzubringen, die ganz unterschiedlicher Meinung sind, viel zu moderieren. Und ich sag's mal ein bisschen lockerer, da hilft auch ein bisschen Parteivorsitzende gewesen zu sein, weil diejenigen in Deutschland, die meine Partei kennen, da geht's auf Parteitagen auch immer sehr kontrovers her. Da gibt's viele Änderungsanträge Und da musste eine Parteivorsitzende auch vor allen Dingen alle zusammenzubringen und nicht ihre eigene Meinung nur durchsetzen. Und so ein bisschen ist es auch hier, das ist ein Weltparlament und die Aufgabe der Präsidentin ist es, alle an einen Tisch zu holen und nicht ihre eigene Meinung zu vertreten, sondern zu schauen, dass man möglichst Konsens findet und hier möglichst Konsens die internationale regelbasierte Ordnung aufrechtzuerhalten.
Trifft das dann auch zu, Sie haben jetzt gerade Ihre Partei angesprochen, die ja eine feministische Partei ist, trifft das dann also auch zu, wenn zum Beispiel irgendwelche Länder, die jetzt nicht für ihre Menschenrechtsausübung oder für Frauenrechte bekannt sind, plötzlich den Vorsitz in der Frauenrechtskommission haben? Wie wird das dann sein unter Ihnen?
Das Schöne ist ja, dass es vor mir nicht nur viele andere Präsidenten, viele Männer, wenig Frauen, aber gegeben hat, sondern ich baue auf die Arbeit auf, der Vorgänger und vor allen Dingen der Resolutionen, so heißt das hier, der Beschlüsse der Vereinten Nationen, gerade im Menschenrechtsbereich. Da gibt es ganz, ganz viele Resolutionen mit Mehrheit entschieden, nicht immer einstimmig. Zum Beispiel die Situation von Mädchen und Frauen in Afghanistan. Da fordert die Generalversammlung dann die Welt oder auch die Präsidentin auf, in dem Sinne zu sprechen. Und in dem Sinne habe ich zum Beispiel auch meine Antrittsrede hier gehalten, in der ich deutlich gemacht habe, natürlich haben auch Frauen und Mädchen in Afghanistan ein Recht darauf, wie jedes Kind auf der Welt zur Schule gehen zu können.
Jetzt haben Sie gerade Ihre Rede zum Amtsantritt betont. Da haben Sie auch gesagt, dass es für Sie ganz wichtig ist, dass also kein Mitgliedstaat die Souveränität eines anderen verletzen darf. Und in der Ukraine tobt seit Februar 22 der brutale russische Angriffskrieg. Da ist gerade laufen Friedensbemühungen seitens der US-Regierung. Wie bewerten Sie das? Also man versucht, dass man Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky an einen Tisch bekommt. Wie bewerten Sie das?
Auch hier ist meine Aufgabe jetzt als Präsidentin nicht die persönliche Meinung von Annalena Baerbock zu vertreten. Das ist mein neuer Job, sondern die Position der Generalversammlung. Und die ist sehr klar. Die hat in mehreren Resolutionen wieder, also Beschlüssen, seit dem Ausbruch dieses Krieges immer wieder deutlich gemacht, es braucht einen gerechten Frieden. Ein gerechter Frieden kann nur auf der Charta der Vereinten Nationen basieren. Die Ukraine ist ein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen und das heißt, die territoriale Integrität, also der Schutz des eigenen Staatsgebietes, der muss sichergestellt werden auf Grundlage der Charta der Vereinten Nationen. Und das ist nicht meine Meinung, sondern das ist die Position der allermeisten Staaten der Generalversammlung, die das in mehreren Resolutionen immer wieder so beschlossen hat. Und daran müssen wir jetzt arbeiten, dass es endlich Frieden nicht nur in der Ukraine wieder gibt. Und alle Bemühungen, haben Sie angesprochen, die dazu beitragen können, sind natürlich absolut wichtig und notwendig.
Ein Stichwort Friedenssicherung, das würde dann ja im Sicherheitsrat hier nebenan entschieden werden. Da bräuchte es Blauhelmtucken dafür. Das haben Sie auch schon mal vorgeschlagen, als Sie noch Ministerin waren im Dezember 24. Wie denken Sie darüber heute?
Dass solche Friedensmissionen nötiger sind denn je zuvor. Und zwar nicht nur mit Blick auf den europäischen Kontinent, sondern wir sehen das auch an vielen anderen Orten. Aber um vielleicht mal ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, die Realität sieht leider so aus, dass finanziell die Vereinten Nationen ja auch wahnsinnig unter Druck sind. Und gerade, weil nicht alle ihre Beiträge zahlen, die Friedensmissionen auch unter Druck sind. Deswegen die Frage ist derzeit sogar, können wir Missionen wie zum Beispiel UNIFIL, die im Libanon sind, gerade für die Nahostlage wahnsinnig wichtig, können die überhaupt noch so aufrechterhalten werden? Aber natürlich, wenn es zu einem Friedensvertrag kommt, dann muss der am besten abgesichert werden. Und wenn die Mehrheit der Mitgliedstaaten sagt, dafür bräuchte es auch Blauhelme, auch das sieht ja die Charta vor, dann ist das was, was hoffentlich dauerhaft den Frieden sichern kann. Aber das liegt in den Entscheidungen der Mitgliedstaaten. Und vor allen Dingen erstmal muss es diese Friedensgespräche geben.
Würden Sie dann auf eine deutsche Beteiligung hoffen?
Dazu habe ich mich in der Vergangenheit ja mehrfach geäußert, aber in meiner neuen Rolle kommentiere ich jetzt nicht die aktuelle deutsche Außenpolitik. Und das ist jetzt nicht nur so gesagt, sondern das ist ja auch, ich war vorher im Amt, jetzt ist ein Nachfolger da. Das ist auch einfach Respekt gegenüber der neuen Bundesregierung, dass man nicht als Vorgängerin aktuelle Themen kommentiert.
Das ist ein interessantes Stichwort, weil Ihr Amtsnachfolger Johann Wadephul hat sich zum Beispiel geäußert unlängst zum Bundesaufnahmeprogramm für Menschen aus Afghanistan. Was Sie angestoßen haben, das war eines Ihrer Prestigeprojekte. Das ist inzwischen zum Dauerproblemfall geworden und Herr Wadephul hat da im Zusammenhang mit das Wort Fehlentscheidung gewählt und hat gesagt, er hätte nicht in einer so großen Zahl Menschen Zusagen gemacht. Wie bewerten Sie das? Sehen Sie das auch so?
Offensichtlich habe ich es anders gesehen, sonst hätten wir dieses Programm nicht auf den Weg gebracht und jetzt vielleicht auch in Kombination zu meinem Job hier. Wenn wir als Weltgemeinschaft, und wie gesagt, das ist ein Beschluss der Generalversammlung gewesen, und zwar auch schon damals deutlich zu sagen, dass die Situation, die in Afghanistan herrscht, wo Frauen und Mädchen jegliche Rechte genommen werden, wo Menschen, die für die UN gearbeitet haben, die für die deutsche Bundeswehr, für ganz viele andere Vertreter dort gearbeitet haben, dass die mit ihrem Leben, um ihr Leben fürchten müssen, dass es dafür eine internationale Schutzverantwortung auch gibt, diesen Menschen Schutz zu geben. Und auf der Grundlage haben wir als alte Bundesregierung die Entscheidung getroffen, die wir getroffen haben. Offensichtlich gibt es jetzt eine neue Bundesregierung, die trifft andere Entscheidungen. Das ist Demokratie und das ist ein Gut, was wir schützen sollten.
Würden Sie sagen, dass wir die Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, für eine Fehlentscheidung halten?
Ich habe es anders entschieden und wie gesagt, ich kommentiere nicht, was jetzt neu aktuell entschieden wird.
Okay. Es haben schon mehrere westliche Staaten, darunter Frankreich, Großbritannien und auch Kanada, angekündigt, dass sie, wenn die High-Level-Week läuft, also ich glaube am 22. September, einen Palästinenserstaat anerkennen wollen. Was sagen Sie dazu? Sollte das passieren, ohne dass es eine Waffenruhe gibt, ohne dass die Hamas vollständig zerschlagen ist, ohne dass die Geiseln freigelassen sind? Was wird ja passieren, wenn Sie auf dem Podium sitzen?
Ja, erstmal muss diese High-Level-Week stattfinden. Auch daran sieht man, in was für Zeiten wir eigentlich leben. Also vor einigen Jahren hat es noch keinen richtig interessiert, dass es hier überhaupt Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Jetzt gibt es Fragen darüber, wer überhaupt einreisen darf. Und es macht deutlich, aus meiner Sicht, dass dieses Zusammenkommen von unterschiedlichen Staaten wichtiger ist denn je zuvor. Und meine Aufgabe auch als Präsidentin wird es sein, das alles zu ermöglichen, dass hier jeder gehört werden kann, wieder, wie es die Charta vorsieht. Das ist sozusagen meine Grundlage, auf der ich hier arbeite. Und in dem Zuge dieser Konferenz, die auch wieder eine Entscheidung der Mehrheit der Mitgliedstaaten war, dass die Konferenz stattfinden soll, wird die Frage des Staates Palästinas hier auch weiter diskutiert werden. Da gibt es unterschiedliche Positionen, da haben unterschiedliche Länder, auch mein Herkunftsland, eine unterschiedliche Position. Ich habe in der Vergangenheit ja immer wieder deutlich gemacht, dass es für einen dauerhaften Frieden Sicherheit für den Staat Israel geben muss, genauso wie es für einen dauerhaften Frieden Sicherheit und vor allen Dingen das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser geben muss mit dem Recht auf einen eigenen Staat. Das macht die Generalversammlung seit Jahrzehnten immer wieder deutlich in ihren Beschlüssen. Und das war und ist auch die deutsche Position immer wieder gewesen, dass die Zwei-Staaten-Lösung die und der einzige Weg für dauerhaften Frieden sein kann.
Okay. Ein kleiner harter Cut. Haben Sie eigentlich noch Ihr Parteibuch von den Grünen?
Ich bin nicht ausgetreten.
Oh, okay. Und jetzt sind Sie hier in New York und Robert Habeck ist auch weg. Wer rettet denn jetzt Ihre Partei?
Diejenigen, die jetzt tolle Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende sind, so ist das immer. Die einen gehen, dann kommen neue und das war vor einigen Jahren bei mir und Robert Habeck genauso.
Okay. Also müssen jetzt Felix Banaschak und Franziska Brandner und Katharina Dröge und Britta Hasselmann die Partei retten?
Gerettet werden müssen die, glaube ich, nicht.
Okay. Was haben Sie denn nach dem Job jetzt konkret vor, nach dem Jahr, das Sie hier verbringen? Ist es eine Rückkehr in die deutsche Politik? Holen Sie im Winter 2026 wieder Brötchen in Potsdam und nicht mehr Bagel hier in New York? Oder wollen Sie vielleicht doch Herrn Guterres beerben, der dann als Generalsekretär zurücktritt? Wie sieht das aus?
Also Letzteres ist ausgeschlossen, weil auch dafür gibt es hier Regeln, auch wenn die nicht ganz in Stein gemeißelt sind. Aber eigentlich war beim letzten Mal schon ein neuer Generalsekretär oder auch meine Frau aus Osteuropa dran. Dann wurde es aber Antonio Guterres, der Portugiese ist. Und jetzt ist die Diskussion darüber, wer wird die neue Person? Ist das jemand aus Osteuropa? Die Lateinamerikaner sagen, wir sind eigentlich auch an der Reihe. Aber damit ist vollkommen ausgeschlossen, dass es jemand aus Westeuropa wird. Und was ich ansonsten mache, das ist vollkommen offen. Jetzt konzentriere ich mich erstmal voll auf diese 12 Monate. Die sind kurz genug. Da muss man von Anfang an wirklich top am Start sein und dafür habe ich ein großartiges Team. Das kommt im Übrigen aus allen Teilen dieser Welt, auch das ist was ganz Besonderes, mit so unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten, die natürlich auch wahnsinnig viel Expertise einbringen und da zeigt sich auch, nur gemeinsam kann man es schaffen.
Sie haben angekündigt, dass Sie hier auch sonst einen kompletten Neustart machen wollen. Als Sie bekannt und öffentlich gemacht haben, dass Sie sich privat getrennt haben, haben Sie auch gleich gesagt, um Spekulationen zu unterbinden, dass es keinen neuen Partner gebe und keine neuen Menschen in Ihrem Leben. Danach gab es in der Bund eine Berichterstattung, die von einer Schwärmerei vom früheren Außenminister der USA gesprochen hat, von Tony Blinken. Was haben Sie eigentlich da gedacht? Was denken Sie da? Was sagen Sie zu dieser Berichterstattung?
Also das Schlimme ist so ein bisschen, dass ich im Laufe meiner Außenministerin-Zeit dann doch meinen eigenen Kindern, weil die lesen das ja auch und ich glaube, das vergessen manchmal manche Leute, die gewisse Dinge schreiben, sagen musste, glaub nicht alles, was in der Zeitung steht. Und eigentlich ist das was nicht Schönes zu sagen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, was vielleicht jeder, der was schreibt, mal überlegen sollte. Ja, und vielleicht eine kleine Anekdote zu erzählen zum Abschluss. Diese Nachricht, über die man, glaube ich, nur herzlich lachen kann, erreichte mich mitten in einer Kabinettssitzung. Und ich kriegte mehrere SMS von meiner Pressestelle und habe gedacht, okay, vielleicht sollte ich mal drauf gucken, was da kommt. Und die schickten einen Screenshot von dem, was am nächsten Tag in der Bunten stehen musste. Und ich habe laut auflachen müssen und gesagt, das kann jetzt ja wohl nicht wahr, oder habe laut auflachen müssen. Und alle gucken mich natürlich an. Ich meine, der Bundeskanzler moderierte gerade irgendwas zu einem ganz anderen Thema und dachten, ist die Frau verrückt geworden? Und ich las vor, was die Headline war. Und selbst der Bundeskanzler musste doch ein bisschen ins Lachen mit einsteigen.
Okay. Haben Sie Olaf Scholz zum Schmunzeln gebracht? Das ist doch schön.
Ich nicht. Ich glaube eher eine gewisse Zeitung.
Danke für Ihre Zeit.
Danke ebenso.